Die Methodik der STIKO. Häufig werden an uns Fragen gerichtet, wie arbeitet eigentlich die STIKO? Oder ist das eigentlich wissenschaftlich fundiert? Und genau um diese Methoden und die Art und Weise, wie die STIKO arbeitet, auch im Vergleich zur EFI und mit allem, was dazugehört, geht's in diesem Podcast. Es geht zum einen um eine Einführung in die STIKO-Methode, außerdem um eine Bewertung der Methode und dann natürlich, weil das Ganze sonst ein wenig theoretisch trocken ist, um zwei Beispiele. Einmal das Thema Impfempfehlung für Meningokokken B und das zweite Beispiel Covid-19-Impfempfehlung für die Kinder und Jugendlichen jeweils von der STIKO. Und zum Schluss gucken wir uns das nochmal an, vergleichen das alles und resümieren, was eigentlich von all dem zu halten ist. Für den Fall, dass du auch Lust hast auf diese Evidence-Based Antworten, dann ist diese Folge genau für dich. Außerdem findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Dort gibt es den Fachartikel, genau wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gefunden haben. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und heute, ihr habt es im Titel gelesen, geht es also um die Methodik der für uns alle so rahmengebenden Empfehlungen der STIKO, wollen wir das mal nennen. Und dazu brauchen wir jetzt mal einen echten Experten. Wir haben nämlich Fragen dran und nicht nur eine, sondern viele. Was ist das eigentlich? Warum dürfen die was sagen? Warum halten sich alle dran? Und warum denken alle, das ist eine gute Idee und so? Deswegen brauchen wir ihn, unseren sehr beliebten Arzt, Onkel Doktor, Dr. Alexander Konietzki. Moin, lieber Alex. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Vielen Dank für die warmen Worte, Hauke. Moin.
Naja, stimmt ja. Wer einmal bei dir in der Praxis war, der will da nicht wieder weg. Kleiner Werbeblock am Rande. Wir sind ja nun auch Kunden bei dir. Ah nee, Patienten heißt das. Also meine Kinder. Anyways. Auf jeden Fall, wir haben ganz häufig die Frage bekommen, wie arbeitet eigentlich die STIKO und warum in Gottes Namen halten sich alle dran? Sind das eigentlich wissenschaftlich fundierte Methoden? Dürfen die was sagen und wer ermächtigt sie eigentlich dazu? Und warum sagt ihr hier im Podcast oder bei euch auf der Website eigentlich ständig was anderes? Das kann aber nicht angehen. Und sind das andere nicht Ärzte und seid nur ihr die Experten? Und vielleicht fangen wir da mal an, dass wir sagen, okay, jetzt als allererstes gibt es gerade einen aktuellen Anlass, das Thema zu diskutieren. Ordne es mal ein. Wo kommt das Thema her?
Also im Grunde ist es ja noch gar nicht ganz so lange her, nämlich Anfang des Jahres, Richtung März, hat sich die STIKO neu konstituiert oder wurde neu zusammengesetzt. Und ernannt wird sie durch den Bundesgesundheitsminister, in diesem Fall war es der Herr Karl Lauterbach. Da merkt man schon, das ist also eine Zusammensetzung, die über Ernennung funktioniert und die Politik hat maßgeblichen Einfluss darauf. Angegliedert ist das Ganze an das Institut, das nennt sich Robert-Koch-Institut, allen auch geläufig. Im Moment so ein bisschen in der Auflösung befindlich, weil von Herrn Lauterbach ein neues Institut zur präventiven Medizin gegründet werden soll. Da wird das Robert-Koch-Institut wahrscheinlich mit aufgenommen oder drin aufgehen, sagen wir mal so. Und die Methodik ist natürlich deswegen so interessant, weil wir alle ja und eigentlich hat jeder Bürger ein Anrecht darauf, transparent zu erfahren, wie kommt eigentlich eine solche Impfempfehlung zustande. Und daraufhin, vielleicht auch aufgrund einer Anfrage, hat 2018 die STIKO so ein 31 Seiten langes Dokument veröffentlicht, wie denn das Standardvorgehen zur Entwicklung von Impfempfehlungen auszusehen hat und wo sich die STIKO daran halten möchte. Also es ist erst seit 2018 auch sehr interessant, so dass die STIKO sich öffentlich zumindest ein Regelwerk selbst quasi verordnet hat, nachdem sie solche Empfehlungen dann auch entwickelt.
Ich will das Ergebnis natürlich nicht vorwegnehmen, aber wenn man das Ganze mal strafft und verkürzt, was so die Sinnzusammenhänge angeht, könnte man schon behaupten, dass der Bundesgesundheitsminister hier persönlich ernennt, eine Expertenkommission, die sich dann irgendwelche Regeln gibt. Die möglicherweise auch deshalb politisch ähnlich geprägt sind, weil ja auch der Bundesminister nicht jemanden ernennen würde. Also ich weiß es nicht genau, aber ich kenne den Karl nur nicht so gut, aber ich würde vermuten, den Alex würde er nicht in die STIKO holen. Vielleicht würdest du dich auch nicht in die STIKO holen lassen, aber wahrscheinlich sind es Leute, die eher so drauf sind wie er, oder?
Ja, das kann schon ganz gut sein. Es ist auf jeden Fall so, dass wir auch vom Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung sicherlich ein großes Interesse hätten, mit in einer solchen ständigen Impfkommission, zumindest als Zünglein an der Waage, dann mit teilzuhaben. Die Zusammensetzung an sich ist ja auch schon sehr interessant. Da sind wir auch in einem anderen, noch nicht Podcast, aber schon im Artikel und auch über ein Video und so weiter darauf eingegangen, dass diese Zusammensetzung doch sehr fragwürdig ist. Es sind nämlich neue Menschen hinzugekommen, die eigentlich mit einer ärztlichen, sag ich mal, Empfehlungserarbeitung gar nichts zu tun haben. Also egal wie jedweder Art, brauchen wir eine Kommunikationsexpertin, wie die Frau Constanze Rossmann jetzt in die STIKO berufen worden ist, eigentlich nicht, denn es macht keinen Sinn. Habe ich eine profunde Evaluation gemacht und habe sie in alle Richtungen systematisch abgesichert, dann steht einfach ein Ergebnis und dieses Ergebnis kann man auch ganz sauber und nüchtern vor allem kommunizieren. Da brauche ich keine Kommunikationsexpertin, die mir das Ganze dann irgendwie so hinnatscht, dass auch eine Empfehlung, die eigentlich gar nicht so richtig erfolgversprechend ist, dann auch noch umgesetzt werden kann. Und das Zweite ist, es ist noch, war auch vorher schon mit drin, ein mathematisch bewanderter Modellierer. Das heißt also, wir sind durchaus in der Lage, dann auch epidemiologische Situationen einfach mal zu modellieren. Das haben wir in der Pandemie erlebt. Und wir haben auch erlebt, wie viel Meilensteine wohl dazwischen liegen, zwischen der Realität und dieser Modellierung. Das war ja schon sehr augenscheinlich, dass das uns nicht viel weiter hilft. Insofern, das sind so zwei Teilaspekte, die sind wahnsinnig interessant. Aber es geht jetzt vornehmlich auch nochmal um die wissenschaftliche, profunde Arbeit, die die STIKO macht. Und da hat sie sich schon auch ganz gute Regeln gegeben, muss man sagen, die sie dann, und da können wir hinterher noch im Detail weiter drauf eingehen, nicht immer konsequent umsetzt. Und ein letzter allgemeiner Punkt ist, dass alle STIKO-Mitglieder, die aus dem medizinischen Bereich stammen, also eigentlich Fachkundige sind, nicht unbedingt unabhängig in dieses Rennen starten. Und das hattest du jetzt gerade aus der politischen Riege irgendwie angedeutet. Das ist aber auch aus der, wie soll ich sagen, industrieabhängigen oder unabhängigen Situation nochmal zu beleuchten. Also durchaus haben dort viele dieser Mitglieder nicht ganz unwesentliche Interessenskonflikte, sage ich mal. Wenn ich für einen Impfstoffhersteller schon auch entgeltlich Vorträge gehalten habe und durch die Welt gefahren bin, um für bestimmte Dinge Werbung zu machen, dann wird es mir sicherlich in der schlussendlichen Entscheidung echt schwerfallen, gegen diesen Impfstoffhersteller zu entscheiden, wenn es dann darum geht, eine Impfempfehlung zu bewilligen oder nicht, oder mit positiv ins Rennen zu bringen oder nicht. Und ein Punkt,
Wobei ich dazu, also dieser Lobbyismusverdacht, der ist ja immer groß, gerade wenn mal irgendjemand bei irgendwem irgendwo auf der Payroll stand. Aber vielleicht ist es auch gerade gut, wenn man sich dann vielleicht auch nicht im Guten geeinigt hat. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Und zum Zweiten gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass jemand bei jemandem arbeitet, weil er dessen Haltung total vertritt. Also ich will das nur mal von der Seite beleuchten. Es gibt ja Leute, die sind total, total überzeugt davon, dass sie das Richtige tun, wo wir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nee, also mien jung, mien deren, das kann überhaupt nicht angehen, dass ihr zu diesem Ergebnis kommt. Und trotzdem glauben die das felsenfest. Also ich will denen wenigstens mal das Gute unterstellen, wenn sie denn aus unserer Sicht auch das nicht Richtige tun, oder?
Ja, ganz genau. Und ich würde es auch gar nicht so schwarz und weiß malen, sondern es gibt da ja ganz viele Grauschattierungen. Bin ich ganz bei dir. Ich finde es auch im Prinzip völlig in Ordnung. Es muss sehr offen diskutiert bzw. offengelegt werden. Also sehr transparent sollte damit umgegangen werden. Wenn ich jetzt für einen Impfstoffhersteller immer schon präsent war und das alles ganz toll in die Welt gebracht habe, dann muss bei der Entscheidung zu diesem Impfstoff klar sein, entweder ich nehme an dieser Abstimmung dann nicht teil, oder nehme ich vielleicht sogar an der grundsätzlichen Diskussion zu diesem Impfstoff schon nicht teil. Oder aber wir alle wissen, dass derjenige diesen Konflikt hat und wissen, dass er in diese Richtung hin abstimmt, dann muss das so offengelegt sein, dass man das nachvollziehen kann und dass man dann am Ende auch eine solche Empfehlung bewerten kann und sagen kann, okay, da waren eigentlich über die Hälfte der Menschen, die dafür gestimmt haben, waren tatsächlich in pharmaabhängiger Situation. Dann kann man diese, wie soll ich sie nennen, dann diese Empfehlung einfach auch besser beurteilen, nicht? Als derjenige, der das dann einsetzen soll. Als wenn man das grundsätzliche Gefühl hat, das ist ja eine unabhängige Expertengemeinde, die hat sich da jetzt zusammengesetzt, völlig unabhängig irgendwie Recherche gemacht und hat dann diesen Entschluss gefällt. Das ist ja eine ganz andere Empfehlungsgüte, sage ich mal, als wenn da jemand doch auch beeinflusst hätte sein können. Genau, und das andere sehe ich genauso wie du. Die haben den guten Willen, mit dieser Empfehlung dann eben auch, ja, Nutzen zu bringen in die Welt.
Okay, dann lass uns mal einsteigen in das Thema. Also wir haben jetzt gelernt, die STIKO ist doch ein wenig politisch und möglicherweise auch wirtschaftlich beeinflusst und die Mitglieder sind nicht so richtig unabhängig. Das ist schon mal, kannst du nicht umwerfen, ist, steht einfach fest, ist auch ohne Schaum vorm Mund einfach Fakt. Muss man wissen, weiß nicht jeder. Und jetzt aber trotzdem, möglicherweise, haben sie ja in ihrer Methode genau das, was du nämlich beschreibst, dass Leute, die befangen sind, nicht mitdiskutieren, nicht mit abstimmen, um sozusagen diese gefärbten Flecken nicht mit in die Entscheidung einfällt. Sie haben sich eine sie haben sich in ihrer Art und Weise Entscheidungen und Empfehlungen zu finden, haben sie sich selber eine Methode verordnet, die ist auch veröffentlicht. Vielleicht kannst du uns mal in das Thema einführen. Ich weiß, da kannst du ganz tief einsteigen, aber vielleicht bleibst du so an der Oberfläche, dass Nicht-Mediziner wie ich das auch verstehen.
Ja, es geht ja hier mehr oder weniger um eine Methodik, genau, und die richtet sich grundsätzlich an der evidenzbasierten Medizin. Und wenn wir das als Grundlage nehmen, dann gibt es eben eine externe Evidenz. Und das ist das, was hier vornehmlich auch gemeint ist. Die evidenzbasierte Medizin hat eigentlich drei Säulen. Die eine Säule ist die externe Evidenz. Das heißt, ich schaue, was gibt es an Fachwissen in der Welt. Ich suche mir also Literatur, da gibt es unterschiedliche Methoden. Die zweite Säule wäre die interne Evidenz. Das bedeutet, welche Erfahrung hat der Arzt gemacht, der gerade vor dir sitzt und mit dir die Entscheidung zur oder gegen die Impfung eruiert. Und das dritte wäre dann eben die Patientenprävalenz. Also das, was du oder der Patient, der vor einem sitzt, eigentlich möchte. Und welche Ängste hat er, in welche Richtung geht das, was sind seine Informationen zu dem Thema und so weiter. Diese drei Säulen sind eigentlich unter dem Deckmantel nicht, sondern unter dem Dach der evidenzbasierten Medizin zu finden. Und jetzt geht es darum, wie kriege ich die externe Evidenz so gut hin, dass ich dort daraus eventuell eine Empfehlung basteln kann, die dann der Arzt mit seiner internen Evidenz abgleichen kann, um dann im Gespräch mit dem Patienten die Patientenprävalenz zu erarbeiten. Ist das ungefähr so nachvollziehbar?
Ja, das kriege ich noch zusammen.
Ja, cool. Denn wir haben jetzt bei dieser Geschichte gibt es dann eben unterschiedliche Dinge, die man beachten muss. Und da hat sich die STIKO dann eben in diesem Regelwerk über 31 Seiten, wie gesagt, so unterschiedliche Punkte als Leitfaden gegeben. Und da geht es zum Beispiel darum, dass sie die Fragestellung und die Operationalisierung ihrer Bausteine formuliert hat. Das bedeutet, wie gehe ich an bestimmte Literaturrecherche heran? Wie bewerte ich die? Und bei der Evaluation zum Beispiel eine Impfempfehlung, da bezieht sie sich auf das sogenannte PICO-Schema. Das ist eine Abkürzung für Population Intervention Vergleich, also comprehensive und dann auch noch Outcome. Und diese Intervention, Comparison und Outcome. Und diese Herangehensweise, danach kann man also in bestimmten Literaturnetzwerken suchen und gucken, dass man genau diese Teilaspekte auch mit berücksichtigt. Dieses Comparison wäre zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt, das C, weil das die Vergleichsgruppe ist. Wir würden also eigentlich ja annehmen, dass man das immer gegen ein Placebo getestet hat. Der Stoff, der gerade in die Welt soll, neu, wird gegen ein Placebo getestet, was am besten keine Wirkung hat. Das ist bei den Impfstoffen zum Beispiel nahezu nicht der Fall. Es gibt eigentlich nur zwei Studien, einmal gegen das Dengue-Fieber bei der Zulassung und bei Comirnaty war das ganz ursprünglich tatsächlich eine Kochsalzlösung für die Vergleichsgruppe. Die beiden jetzt nun mal so als Beispiel und Schlaglicht genannt, würden also in der Comparison-Geschichte auftauchen. Und das Outcome wäre dann eben, wie gut hat denn jetzt dieser Stoff, den ich da eingesetzt habe, performt? Es wird genau definiert, welche Population ich untersucht habe. Sind das Jüngere, sind das Säuglinge, sind das Erwachsene, sind das Schwerkranke? Und dann geht es natürlich noch darum, was habe ich eigentlich getan? Also habe ich eine Intervention durch ein Arzneimittel, durch eine Physiotherapie oder wie auch immer gemacht? Und in dem Fall sind das natürlich die Impfungen. Und wir können feststellen, dass dieses PICO-Schema angewandt wird bei der Literaturrecherche auf die Impfstoffsicherheit und auf die Impfstoffeffektivität, aber auf alle anderen Aspekte, die damit auch noch einhergehen können, wie zum Beispiel, welches Risiko hat eigentlich diese Erkrankung, wie häufig kommt die Erkrankung vor, wie ist die Behandlung dieser Erkrankung, da sucht die STIKO nicht nach diesen schematischen Grundlagen, sondern macht es eher sporadisch, so nenne ich das mal, ganz vorsichtig. Das wäre also schon so ein kleiner Kritikpunkt. Wir von der EFI zum Beispiel bei den Fachbeiträgen suchen in allen dafür notwendigen Themenbereichen nach diesem oder wenden dieses PICO-Schema auf alle Bereiche an. Das heißt also, die Literaturrecherche ist an der Stelle schon mal etwas eingeschränkt in der Bewertung, das ergänzt sich nachher noch, weil die Suchanfrage, die man an eine solche Datenbank stellen kann, wie PubMed zum Beispiel, eine Publikationsplattform, da ist es so, dass bestimmte Begrifflichkeiten von den Autoren meistens als sogenannte Mesh-Terms hinterlegt sind. Und diese Mesh-Terms, also solche Keywords, werden auch bei der STIKO-Suche nicht berücksichtigt. Und wir konnten das einmal selber auch nachvollziehen, in bestimmten Beispielen haben wir das gemacht. Man hat einfach ein viel, viel größeres Spektrum an Literatur, die auftaucht, wenn wir die Mesh-Terms mit hinzunehmen. Also die Bandbreite ist viel, viel größer und es wird viel, viel weniger aussortiert. Das macht es natürlich insgesamt ein bisschen komplexer, weil das Literaturangebot, was dann gefunden wird, viel, viel größer ist. Aber es macht es damit natürlich auch dahingehend umfänglicher, dass eben bestimmte Dinge nicht einfach über den Tisch oder Tellerrand hinausfallen oder wegfallen, sondern sie sind eben mit aufgerufen und können mit berücksichtigt werden. Und dann ist es noch so, dass sich die STIKO gesagt hat, wir wollen die Qualität der Evidenz von der vorliegenden Literatur anhand definierter Kriterien beurteilen. Und da gibt es das sogenannte GRADE, das ist Grading of Recommendations, Assessment, Development und Evaluation. Das ist eine anerkannte Methode, die benutzt wird, um systematische Reviews gut einzugliedern und zu gucken, habe ich dort. Ja, Verzeihung, das muss ich noch einmal ganz kurz korrigieren. Das ist für die randomisierten, kontrollierten Studien. Du merkst, es ist sehr, sehr komplex. Auf der einen Seite für die systematischen Reviews wird das AMSTAR, die AMSTAR-Checkliste genutzt. Das machen die auch. Sie wenden dann allerdings bei diesen kontrollierten Übersichtsarbeiten, diesen randomisierten, kontrollierten Studien, dieses Grade-System nicht bis in letzte Konsequenz an. Weil eigentlich müssten sie am Ende sagen, es ist eine gute oder eine verlässliche Evidenz, es ist eine mittlere Evidenzstufe. Also wie vertrauenswürdig sind die Studien eigentlich? Und das wird nicht bis in die letzte Konsequenz durchgezogen, sodass das, was dann am Ende veröffentlicht wird, ist nicht nachvollziehbar, inwieweit dort eine Graduierung überhaupt stattgefunden hat.
Genau, also du merkst. Aber warte mal, ja. ich habe, bevor ich jetzt völlig untergehe in den einzelnen Benennungen und wie das alles aufgebaut ist. Unterm Strich nimmt die STIKO mal ganz platt formuliert nur einige Studien und vorliegende Forschung, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und Anschlussfrage, gibt es ein Prinzip der Auswahl? Oder gibt es da einfach nur ein, naja, wir nehmen halt nur einen Teil davon? Also ist es sozusagen ein, Die Studie gefällt mir, die Studie gefällt mir nicht. Das wäre ja die böse Unterstellung, ne? Ihr nehmt nur die Studien und lest nur die Studien, die uns passen. Mhm. Oder gibt es da schon einen Ansatz, der da heißt, also wir nehmen nur die Studien von den befreundeten Instituten aus dem Verband XY oder so. Also gibt es wenigstens da eine Offenheit zu sagen, ja, also die Schwurbler, die schließen wir schon aus, weil kann ja nicht jeder kommen, um eine Studie machen, dann müssen wir sie berücksichtigen. Das ist ja auch irgendwie schwierig für uns. Mhm. Wir hören nur den anerkannten Instituten des Impfverbands der Welt, ich weiß nicht was, zu und berücksichtigen das. Also das wäre eine Möglichkeit. Oder ist es wirklich random, beeinflussbar? Also das ist ja die Frage, ja, ne? Ja, ist das beeinflussbar?
Das ist eben genau der Punkt, der nicht ganz so transparent kommuniziert wird, weil genau dort in dieser Bruchkante gibt es natürlich sehr viel Spielraum. Also es wird quasi von der STIKO eine Entwicklung von der Suchstrategie wird klar gemacht mit systematischen Kriterien. Es wird in zwei unterschiedlichen Datenbanken auch gesucht und dann findet quasi die Identifikation relevanter Studien statt. Und da sagte ich gerade, wenn dieses Grade-Schema, was eigentlich die Graduierung, also nachher tatsächlich eine Einordnung dieser Studie, die ich dort in der Hand habe, und wenn es ganz viele sind, muss ich es eben für jede Studie machen. Wenn die dann schlussendlich gar nicht erfolgt, in ihrem Evidenzgrad einmal eine Bewertung zu erfahren, dann wird es unübersichtlich. Dann wird es unübersichtlich. Dann weiß man eben nicht, inwieweit hat das Endergebnis, was sich dann daraus ergibt, nämlich dann die Bewertung, die dann erfolgt, überhaupt, ja, welchen Evidenzgrad hat die denn eigentlich? Also da kann man Dinge weglassen, man kann sie anders bewerten, sage ich mal. Und dadurch, dass es nicht dargestellt ist, kann man es auch nicht nachvollziehen. Wie hat es denn die STIKO schlussendlich bewertet? Was noch mit hinzukommt, ist, sie müsste eigentlich ein Protokoll darüber führen, wie sie in diese Suchstrategie einsteigt. Weil darüber ließe sich, wenn sie das vorab veröffentlicht, dann ihre Literaturrecherche macht, müsste sie sich im Grunde genommen ja an das bereits veröffentlichte Protokoll halten. Und das könnte dazu führen, dass solche, ich sag sie jetzt mal, Fehler nicht so stark passieren könnten, weil ja in dem Protokoll festgelegt ist, was alles zu berücksichtigen war. Und wenn dann die Handlungs...
Plus die Methodik des Protokolls.
Genau, weil wenn dann nämlich die Strategie plötzlich davon abweicht, dann kann man sehen, ah, guck mal, die weichen an der Stelle davon ab. Dann kann man immer noch beurteilen, hat das jetzt eine Relevanz fürs Ergebnis oder hat das keine Relevanz, aber man hätte eine Möglichkeit, das zu beurteilen. Ne? Man wüsste, eigentlich wollten sie so quasi den Weg beschreiten. Sie haben ihn jetzt ganz anders beschrieben oder nur an bestimmten Stellen so beschrieben, wie vorneweg veröffentlicht und an anderen Stellen eben gar nicht oder nur teilweise. Warum haben sie es denn gemacht? Dann müssten sie es an der Stelle neu begründen. Das ginge ja auch. Aber das wäre natürlich nochmal ein Akt mehr der Transparenz. Dann würde man nämlich sehen können, aha, die haben hier einen Schwenk gemacht oder sie haben dort was weggelassen oder sie haben es hier integriert, obwohl es eventuell gar nicht vorher beschrieben war. Und damit ist es gar nicht ganz so einfach, diese Einbeziehung von Studien. Ne? Das ist genau der Knackpunkt. Und wenn Sie das für die Impfstoffsicherheit und für die Impfstoffwirksamkeit, machen Sie das schon ziemlich gut, aber eben nicht in letzter Konsequenz.
Wenn wir also das Ganze mal in einer Bewertung zusammenfassen, also so eine Einsatzbewertung, könnte man sagen, dass wir gar nicht so ganz genau nachvollziehen können, warum einige Studien drin sind, andere nicht und warum welche ausgewählt werden. Kann man das so verkürzt bewerten, die STIKO-Methode, oder tut man ihr da Unrecht?
Ja, also in der verkürzten Version ist das sicherlich richtig. In der genaueren Situation könnte man einfach sagen, oder genaueren Zusammenfassung, dass wir die Arbeitsweise nicht richtig verbindlich nachvollziehen können für die Experten. Wir haben eine fehlende Transparenz bei der Gewichtung verschiedener Wissensgebiete. Und es gibt mögliche Mängel bei der Suchstrategie, ne, wie das Auslassen dieser Messterms zum Beispiel. Und sie suchen auch nicht in der sogenannten grauen Literatur, also das IQWiG zum Beispiel, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, veröffentlicht immer wieder sehr gut aufgemachte und sehr gut hergestellte Zusammenschauen und liefern damit einen sehr guten Überblick, was in Deutschland eigentlich funktioniert und was bezahlbar ist und so weiter. Das wird einfach ignoriert. Zum Beispiel noch, ne? Das wäre jetzt noch ergänzend, das hat man bisher noch gar nicht genannt. Und dann ist es so, dass man sich natürlich fragen kann, welche Relevanz haben diese Modellierungen, ne? Ja. Und die letzte Frage ist dann sicherlich, was macht da die Kommunikationsstrategie? Also fehlen die Argumente auf der wissenschaftlichen Seite und deswegen müssen sie durch eine kommunikative, stärkende Strategie in die Welt gebracht werden. Und das allerletzte wäre eventuell dann noch zusammenfassend zu sagen, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, sich zu fragen, habe ich eine Studie, die ein Ergebnis liefert innerhalb einer Gruppe, die ich untersucht habe? Kann ich dieses Ergebnis jetzt in die reale Welt übertragen oder habe ich dort die Schwierigkeit? Es gibt Dinge, die einfach sehr gut funktionieren in einem Studiensetting. Und wenn ich sie dann in die reale Welt übertrage, dann funktioniert das plötzlich nicht mehr. Das nennt sich externe Validität. Also die interne Validität hat gezeigt, das sind sehr gute Ergebnisse. Man kann sich auf das Ergebnis verlassen. Aber nun kann ich ja in meiner Praxis nicht immer ein solches Studiensetting herstellen, sondern ich stelle dann fest, an der Übertragbarkeit in die Realität, also in die Patientenwelt, findet plötzlich irgendwo ein Knackpunkt statt, den ich vorher in der Studie so nicht berücksichtigt habe. Und schon fehlt die externe Validität. Und dafür gibt es gar nicht so gute Methoden. Die werden zwar immer besser und auch mehr, aber es werden momentan sehr viele. Das zeigt auch, dass die einzelnen, die man da nennen könnte, wie Ewart oder Wrights oder Gap oder Fame, das sind der Methoden, die externe Validität, also die Übertragbarkeit eines Studienergebnisses in die reale Welt zu beurteilen. Das zeigt irgendwie auch auf, dass es da den Weisheitsletzten Schluss auch noch nicht gibt. Und das sieht die STIKO auch, das wissen die auch. Aber nichtsdestotrotz geben sie am Ende eine Empfehlung ab, die dann dazu führt, dass es in die reale Welt übertragen wird. Und dann treten eventuell Schwierigkeiten auf. Ich denke, das sind so die zusammenfassenden Punkte.
Ja, okay. Dann lass uns das mal konkret beleuchten. Also was bedeutet das eigentlich konkret? Auf unserer Website gibt es zwei Beispiele. Einmal die Impfempfehlung für Meningokokken B. Ja. Und zum anderen das zweite Beispiel Covid-19-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche, die wir natürlich jetzt hier irgendwie nicht in epischer Breite auseinanderklamüsern, aber lass uns trotzdem zumindest an der Oberfläche kratzen, wen es interessiert, auf unserer Website individuelle-impfentscheidung.de findet ihr alles das, was ihr hier an weiterführenden Informationen möglicherweise sucht. Das ist auch in den Shownotes verlinkt, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt in dieser Seite, aber sollten wir einfach nochmal sagen, ne? Da findet man das alles. Wir verstecken uns nicht, wir zeigen uns und veröffentlichen. Vielleicht kannst du das in wenigen Worten und Sätzen beschreiben. Was war da los bei den Meningokokken B?
Die Meningokokken B sind eine die Impfung für diese Erkrankung, ist sehr schwer zu entwickeln gewesen, weil es immer wieder sehr starke autoimmune Reaktionen gab, so dass immer wieder das Wirkprinzip oder auch die Zusammensetzung dieser Impfung immer wieder neu gedacht werden musste. Und seit über 7 Jahren gibt es jetzt einen Impfstoff, der das alles quasi überwunden hat, in bestimmten Bereichen nicht vollständig und auf den Markt also gekommen ist. Und am 18. Januar 2024 hat die STIKO jetzt diesem Impfstoff die Empfehlung ausgesprochen, obwohl sich in den letzten 7 Jahren eigentlich, wo sie sich immer dagegen ausgesprochen hat, im Übrigen, wissenschaftlich gar nicht viel verändert hat. Und wir greifen mal einen Anteil raus. Es geht da um die molekulare Mimikry, also die Autoimmunität, die dieser Impfstoff auslösen kann. Und da hat die STIKO zum Beispiel die Studien nicht identifiziert, die es dazu gibt. Da gibt es relevante Studien, die haben wir in unserem Beitrag auch genannt, von Kudari et al. 2016, Sharkey et al. 2019 und Kanduk 2023. Also auch gar nicht so lange her. Und wenn man das genau betrachtet, exakt in dem Zeitrahmen, wo die STIKO eigentlich keine neuerlichen Literaturrecherchen anscheinend durchgeführt hat oder das dazu nicht oder sie zumindest nicht berücksichtigt hat, sage ich mal so, ganz vorsichtig, so dass es für sie keine weiteren Gegenargumente gab. Es gab aber auch kaum oder gar keine, die weiter dafür sprechen. So zum Beispiel hat dieser Impfstoff noch nicht bewiesen, dass er eine einzige Meningokokken-B-Erkrankung reduziert hätte, was wahrscheinlich dem geschuldet ist, dass es so super selten ist. Wir reden über eine Erkrankung, die ungefähr alle Meningokokken betreffend 300 Mal in Deutschland vorkommt pro Jahr und 10% davon versterben. Das ist also, das hatten wir in einem anderen Podcast auch schon genannt. Die Meningokokken hatten wir da schon besprochen. Es ist also eine sehr schwerwiegende Erkrankung, wenn sie eintrifft. Aber sie ist eben so selten, dass man sie ein Leben lang sehr wahrscheinlich nicht durchmacht. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, da Studien zu erstellen, die zeigen, dass sich ein etwas, was sowieso schon kaum vorkommt, auch noch reduziert. Irgendwie logisch. Nichtsdestotrotz zeigt dieser Impfstoff eine sehr starke Reaktogenität, so nennt sich das, der sehr hoch ist, der sogar so hoch ist, dass man in der Zulassungsstudie zusätzlich die Gabe von Paracetamol gleich mit initiiert hat. Davon hat sich jetzt das Robert-Koch-Institut und auch die Ständige Impfkommission in ihrer Empfehlung distanziert, was sicherlich nicht zu einer besseren Verträglichkeit dieses Impfstoffes führen wird, sondern was die Nebenwirkungsraten bei diesem Impfstoff eher noch steigern wird. Das heißt, selbst die STIKO empfiehlt es jetzt anzuwenden, wie es nicht zugelassen wurde. Das alles spricht so, wenn man sich das ganz genau durchliest, eigentlich gegen diese Hinzunahme. Und man fragt sich eben auch, und es bleibt ganz offen, wie sind die jetzt eigentlich dazu gekommen, diesen Impfstoff mit in ihre Empfehlung aufzunehmen?
Okay, lass uns das genau da lassen, weil das ist der eigentlich spannende Punkt. Ich möchte nämlich gerne noch zu dem Thema, das ganze Thema RKI-Files und dass sie ja viele geheime Entscheidungen treffen, die sie dann möglicherweise hinterher nur teilweise geschwärzt veröffentlichen oder immer so tröpfchenweise, kennen wir leider schon, aber in einem zweiten Beispiel, nämlich die Covid-19-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche, wird es auch nochmal dramatisch deutlich. Lass uns da nochmal schnell rüberschauen. Ansonsten sprengen wir hier den Rahmen völlig und alle sind schon am Ziel und können aber jetzt das Fazit nicht mehr hören. Das wollen wir auch nicht oder die Spulen vor oder so. Also danke, dass du noch da bist und jetzt wird's richtig spannend. Hau raus, Alex.
Naja, also die STIKO-Empfehlung für die Kinder. Wir erinnern uns alle an einen Interviewausdruck von Herrn Mertens, der sagte, also wenn es seine Enkelkinder wären, würde er sie nicht impfen. Und eine Woche später kam die Impfempfehlung für Kinder ab zwischen 6 und 12 Jahren für die Corona-Impfung. In dem Fall Comirnaty in einer reduzierten Dosierung. Alle wissen mittlerweile, dass diese Dosierung gar nichts aussagt, weil die mitgelieferte mRNA, die in diesen Impfstoffen drin ist, das Produkt ja erst im Körper erzeugt und wir wissen eigentlich gar nicht, wie viel davon erzeugt wird. Und wie sicher das tatsächlich dann auch immer das Produkt ist, was eigentlich gewollt war. Also diese Dinge sind jetzt bekannt. Und wie wir ja auch wissen, die STIKO hat schlussendlich diese Impfempfehlung wieder zurückgenommen. Es war immer klar, dass die Kinder kein hohes Risiko hatten, an dieser Erkrankung zu versterben. Das war unter Wuhan so, das war unter Delta so und das war natürlich auch unter Omikron-Varianten so. Die Entwicklung des sogenannten PIMS, das ist eine entzündliche Reaktion, die man entwickeln kann, ähnlich wie das Kawasaki-Syndrom, können Kinder das entwickeln, dass bestimmte Entzündungsparameter hochgehen, nicht Antibiotika behandelbar, haben die über 40 Fieber, über 5-6 Tage und so. All das kann auch nach Corona auftauchen, ist aber so super selten, dass das eigentlich nie ein Argument hätte sein dürfen, diese Impfempfehlung dafür auszusprechen. Wir wissen alle, dass die Herdenimmunität durch diesen Impfstoff nicht herzustellen war. Und da hattest du ja gerade die Robert-Koch-Files angesprochen, war sich das Robert-Koch-Institut auch immer einig auf der Arbeitsebene. Nach außen wurde allerdings was ganz anderes formuliert. Und das sind dann auch die Dinge, die sich in diesen Empfehlungen anscheinend wiedergespiegelt haben, die leider auch Gerichtsbeschlüsse mit beeinflusst haben, bis hin zum Verfassungsgericht, was sich auf Aussagen des Robert-Koch-Instituts bezieht, gibt es diese Diskrepanz, dass zwischen der Arbeitsebene und der dann veröffentlichten Aussage ja eigentlich Welten liegen. Man muss sagen, die Arbeitsebene des Robert-Koch-Instituts, jetzt sind wir weg von der STIKO, einmal beim Robert-Koch-Institut, die hat ganz klar den wissenschaftlichen Sachstand gegeneinander abgewogen und eigentlich auch sehr profund und sehr vernünftige, evaluierte Aussagen getroffen, die dann allerdings anscheinend nach außen getragen, politisch gewollt, Fragezeichen, wie auch immer, induziert, völlig anderslautend waren, sodass einfach auch gesagt wurde, auch von den Politikern, wir brauchen so und so viel Prozent Geimpfte, damit wir die Herdenimmunität hinbekommen. Und das war immer das Schlagwort, dass auch Kinder für andere ansteckend sind und todbringend, obwohl die wissenschaftliche Situation entgegen dem ja, Paper, was Herr Drosten veröffentlicht hatte, zeigten, dass die Kinder keine Pandemietreiber sind. Das hat sich weltweit eigentlich, und wir wussten das schon aus den ersten Studien aus China, dass die Kinder weder schwer betroffen sind, noch an dieser Infektionskette beteiligt sind. Dann gab es Haushaltsstudien in Island, sehr gut gemacht, genetisch verfolgte Corona-Infektionsketten, die eigentlich gar kein Kind mit in solchen Ketten als Beginn zeigten, sondern das waren immer diejenigen, die am Ende dann auch noch angesteckt worden sind. Aber sie waren niemals der Treiber. All diese Dinge sind anscheinend ignoriert worden, sodass es zu der Empfehlung dann schlussendlich gekommen ist, die Kinder mitzuimpfen. Und das völlig und wieder dem evidence-based Standard. Und da muss man ganz ehrlich sagen, hat die STIKO sich einen Bärendienst erwiesen, weil sie sich eigentlich an ihre eigenen Regeln in keinster Weise gehalten hat. Und das ist jetzt so offensichtlich, dass man sich fragt, wie wollen sie das eigentlich wieder gut machen? Vielleicht ist es mit ein Grund, warum die STIKO jetzt komplett neu zusammengesetzt ist und auch deren Zusammensetzung sich jetzt alle 3-4 Jahre verändern wird. So ist es von Herrn Lauterbach jetzt vorgesehen, dass die nicht zu lange dort sind. Genau, denn einige von denen, die dort lange Jahre ja auch beteiligt waren, haben durchaus ja nicht nur sehr vernünftige Dinge in der Presse kundgetan, sondern waren sicherlich auch in den Diskussionen eher diejenigen, die bremsend gewirkt haben, wenn es um solche Empfehlungen ging. Aber sie durften eben nicht mehr bleiben. Genau.
Das aber ist schon wirklich, ja. Ich wollte nicht ins Wort fallen, aber jetzt muss ich es trotzdem mal. Auf welcher Grundlage ist denn nun diese Entscheidung rausgegangen? Man weiß es wirklich nach wie vor nicht, richtig? Das heißt, also du hast gesagt, ein Bärendienst. Hier wurde willkürlich etwas im Namen eines Institutes veröffentlicht, das sich eigentlich auf der Arbeitsebene sehr wohl bewusst darüber war, dass das Quatsch ist. Die durften es nicht sagen, waren ja alles weisungsgebundene. Wobei ist die STIKO, das sind doch keine Beamten, oder?
Nein, aber das Robert-Koch-Institut, die sind weisungsgebunden und die STIKO ist ja dem Robert-Koch-Institut angegliedert. Und wir haben dann ja auch gemerkt, wenn man diese Aussage von Herrn Mertens nimmt, die ja nicht nur sehr menschlich ist, sondern auch wissenschaftlich fundiert war, wenn man das jetzt nicht nur im Nachgang sich so anschaut, sondern wenn man den Zeitpunkt nimmt, wo er das gesagt hat, lag die Evidenz für diese Aussage genauso vor. Ich würde meine Enkeltochter nicht impfen oder mein Enkelkind nicht impfen. Das hat absolut oder war absolut gedeckt von dem wissenschaftlichen Kenntnisstand zu dem Zeitpunkt. Und er hat natürlich nur eine Stimme in diesem Gremium und andere Stimmen haben ihn also überstimmt. Und das bedeutet natürlich, also das ist auch noch ein Aspekt, es ist am Ende eine Abstimmungssituation da, sodass also obwohl oder wie auch immer geartet der wissenschaftliche Stand einmal dargelegt ist, kann es am Ende dann wiederum, das müssen Sie zwar begründen, aber zu einem ganz anderen Entscheidungsschluss kommen. So viel vielleicht wie vielleicht bei den Meningokokken B, wo man eigentlich sagt, wir sind nicht viel weiter als das letzte Mal, aber komm, lass uns das doch jetzt mal machen. Lass uns diese Entscheidung jetzt mal so fällen, dass das hier eine Impfempfehlung gibt. Wie auch immer da die Motivation ist, ob das irgendeine Beeinflussung ist durch außen oder ob es innerer Wunsch ist, dass das möge alles gut gehen oder wir wollen doch nur Gutes oder ich weiß es nicht. Sie wollten es alles richtig machen, vielleicht ist das mit ein Grund. Aber du hast völlig recht, es bleibt im Dunkeln. Und genau diese Empfehlungs, sage ich mal, auch das Hin und Her der STIKO, was die Kinderempfehlung angeht, zeigt ganz eindeutig, dass da kein echtes Schema verlässlich zugrunde liegt, sondern es scheint wie so eine Art Lippenbekenntnis irgendwo zu stehen, was auch nachvollziehbar zu lesen ist. Aber dran gehalten haben sie sich in dem Fall ja nicht.
Das sind so Momente, in denen man so ein bisschen fassungslos zurückbleibt. Und ich will gar nicht polemisch sein, darum geht's mir überhaupt nicht, sondern es ist einfach, hier verlässt sich eine ganze Nation oder mehrheitlich wenigstens auf ein offizielles Statement einer offiziellen Regierungsbehörde, in der Erwartung, ich meine, es heißt ja sogar Institut, wissen wir, es nicht geschützt, kann sich jeder ein Institut züchten, so, aber es ist ja im Duktus der deutschen Sprache ist das ja etwas wissenschaftlich Hochwertiges, wenn ein Institut zu einem Ergebnis kommt und dann ist es auch noch von der Bundesregierung, es ist einfach in Wahrheit, ist hier etwas instrumentalisiert und missbraucht worden, was nicht hätte instrumentalisiert und missbraucht werden dürfen. So, und du hattest vorhin gesagt, wie kann man das wieder gut machen? Eigentlich kann man das ja nicht gar nicht wieder gut machen. Eigentlich muss es ja jetzt heißen, das ist natürlich aber meine ganz persönliche Meinung, das will ich sehr deutlich hinzufügen, eigentlich müsste dieses Institut aufgelöst werden und danach muss es ein regierungsunabhängiges, völlig frei denkendes, woher auch immer finanziertes Institut geben oder Gremium, von mir aus sogar, wobei demokratisch besetzt bin ich mir nach Corona auch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, weil die Mehrheit ist ja manchmal eine Mehrheit und trotzdem hat sie kein Recht. Genau, also da bin ich wirklich so ein bisschen, wie machen wir denn das? Also was folgt denn jetzt?
Naja, also wenn wir den Weg des Robert-Koch-Instituts jetzt nochmal nachvollziehen, hast du ja schon alles gesagt. Es ist so, dass die Entscheidung gefallen sind, dieses Institut in ein größeres Institut zu integrieren, was aber auch eher, wenn man sich das genauer anschaut, den Eindruck macht, als wäre es politisch abhängiger als jemals zuvor. Es soll ein Präventionsinstitut werden, also für präventive Medizin. Es soll alles Mögliche, was von Ernährung bis hin zu sportlicher Aktivität, Übergewichtigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs soll vorgebeugt werden und so weiter und so weiter. Und da gibt es ja auch viele Entwicklungen, gerade im mRNA-Bereich möchte man sehr gerne die Krebstherapie in die Welt bringen. Und da ist jetzt ein Stoff von BioNTech zum Beispiel gerade aus dem Studiendesign oder der Studienkette, Zulassungskette herausgeflogen, weil es einfach zu viele Todesfälle gab. Da wird richtig darum gerungen, dieses Portfolio dann auch abzudecken. Und es gelingt im Moment noch nicht ganz so gut, aber das ist so die Idee, dass man auf all diese Bereiche vielleicht auch politisch, wie auch immer gewollt, Einfluss nehmen kann oder eben zumindest auf diesen Datenpool zugreifen kann. Es kann ja auch von Interesse sein, einfach nur zu wissen, wie steht es um die Bevölkerung. Wenn das alles Menschen sind, die uns wohlgesonnen sind, kann das sehr sinnvoll sein. Also wenn wir uns das Land Dänemark anschauen, die haben ein sehr stark staatsorientiertes Gesundheitswesen und fühlen sich sehr wohl damit, so, weil die aber das Gefühl auch insgesamt vermittelt bekommen und oder aber auch haben dürfen, dass mit ihren Daten sehr vertraulich und sehr wertschätzend umgegangen wird. Während wenn ich mir das hier in unserem Land hier gerade so vorstellen darf, dann weiß ich nicht, was mit meinen Daten alles passieren soll. Also
zumindest im staatlichen Bereich nicht.
Ja, im staatlichen Bereich. Werden die zu meinem Besten gesammelt und verarbeitet oder wofür eigentlich?
Ja, und das, obwohl die DSGVO ja eigentlich eine sehr eindeutige Antwort auf das ganze Thema gibt, aber es scheint sich auch hier der Staat über das Thema hinwegzusetzen. Mhm. Jetzt kommen wir aber in den Bereich, wo wir so ein bisschen polemisch werden. Insofern sollten wir da schnell wieder raus, weil der ganze Rest ja durchaus berechtigte Fragen zulässt an die Methode und darum geht's ja hier vor allen Dingen, der STIKO.
Und schlussendlich würde ich gerne einfach noch darauf hinweisen, dass die EFI, also unser Verein, sehr wissenschaftlich orientiert arbeitet und das eben nicht nur auf den Bereich Impfstoffsicherheit und Wirksamkeit bezieht, sondern auf alle Bereiche, die sich um das Thema Impfen und Gesundheit und Krankheit beziehen, wird sehr wissenschaftlich gearbeitet und das kann man in unserem Artikel dazu auch nachlesen auf unserer Website. Da gibt es eine sehr gute Übersichtstabelle, wo man dann nochmal schauen kann, aha, wer setzt eigentlich welche Methode wie ein Und wir müssen uns da nicht verstecken. Das ist zumindest das Fazit. Wir haben keine mathematischen Modellierer im Hintergrund, die irgendwelche tollen Sachen errechnen. Und wir haben auch keine Kommunikationsstrategie, zumindest die aus dem Nudging-Bereich kommt, die versucht, sie in irgendeine Richtung zu drängen, sondern unsere Artikel sind so neutral wie möglich geschrieben. Sollte aber jemandem mal auffallen, dass das ein oder andere für ihn eine Tendenz hat. Natürlich haben wir immer auch die Kritik am Ende eines solchen Artikels dann zur STIKO-Empfehlung dazu formuliert. Aber die gilt als Diskussionsgrundlage und ist eben unser, nach unserem Dafürhalten an der Stelle berechtigt. Da kann jeder gerne sich dazu äußern und auch anderer Meinung sein.
Genau das. Ihr findet sogar ein Literaturverzeichnis und darüber hinaus natürlich auch für ganz drängende Fragen, auf die wir hier keine Antworten gegeben haben, eine E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir machen keine Impfberatung. Das möchte ich nochmal dazu sagen, sondern es geht wirklich hier dann thematisch um dieses Thema der jeweiligen Podcasts. Haben wir ganz profund etwas vergessen. Wir haben uns Mühe gegeben, das nicht zu tun, aber eine individuelle Impfberatung können wir leider nicht leisten. Deswegen an dieser Stelle der Hinweis. Ich danke dir, Alex.
Die Frage kommt immer wieder auf. Gerne.
Ich danke dir fürs Auseinanderdröseln. Ich danke für diese grandiose Arbeit. Auch hier mal wieder ein Standard, der eigentlich erwartet wird, als Standard überall, aber wenigstens bei der EFI findet ihr ihn, wie gesagt, bei uns auf der Website. Danke dir da draußen für dein Interesse. Nochmal Alex, dir herzlichen Dank. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könntet ihr es auch tun, findet ihr auch bei uns auf der Website. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen grandiosen Tag. Genießt den Sommer und das Sommermärchen-Fußball, das es zumindest im Moment ist, so kündigt sich das an. Und in diesem Sinne erstmal alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Alles Gute euch. Tschüss.
Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonniere doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.